Guten Abend, danke für Ihre Geduld und willkommen zur Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin und dem bayerischen Ministerpräsidenten.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben es gerade noch mit einem guten Abend geschafft und müssen noch nicht guten Morgen sagen. Wir hatten heute eine intensive und nach meiner Überzeugung auch sehr wichtige Debatte, denn wir stehen wieder einmal an einer neuen Schwelle oder an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie. Eine Phase, in die wir eben nicht mit Sorglosigkeit, aber doch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, mit berechtigten Hoffnungen hineingehen können. Wir können heute von Hoffnung und dem Übergang in eine neue Phase sprechen, weil wir ja alle in den letzten Monaten in unserem Land sehr viel erreicht haben. Als das Virus sich im Herbst dramatisch ausgebreitet hatte, haben wir uns alle zusammen dem entgegengestellt. Und das ist verbunden gewesen mit schweren, für manchen auch ungeheuerlich belastenden Einschränkungen, mit zeitweiligen Eingriffen in unsere Freiheit, in unsere Wirtschaftsordnung und in unser kulturelles Leben. Und zwar in einer Weise, wie es sie noch nie gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Was wir gemeinsam durchgestanden haben, das war hart. Aber man kann heute auch sagen, es hat Wirkung gezeigt, es war wirksam. Und das hat Erfolge gebracht, auf die wir gemeinsam auch stolz sein können. Und ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern dafür auch noch einmal danken. Wir haben unsere Intensivstationen von einer gefährlichen Notlage um die Weihnachtszeit herum und vom Rand der Belastung und Überlastung zurückgeholt. Wir haben es geschafft, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und auch jetzt, wo wir schon die ansteckenderen Mutationen des Virus bei uns immer weiter vordringen sehen, haben wir neue tägliche Infektionszahlen, die im europäischen Vergleich zu den niedrigeren gehören. Und bei alledem haben wir es mit einer großen Kraftanstrengung des Staates geschafft, eine neue Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Wir haben riesige Summen mobilisiert, um unsere Wirtschaft durch diese extreme Zeit zu bringen. Und bei allem, was unvollkommen ist, und da gibt es manches, hat Deutschland Stärke gezeigt in seiner Reaktion auf die zweite Welle der Pandemie. Und jetzt liegt die Aufgabe der Politik, und darüber haben wir heute so viele Stunden gesprochen, darin, die nächsten Schritte klug zu gehen. Es sollen Schritte der Öffnung sein und gleichzeitig Schritte, die uns in der Pandemie nicht zurückwerfen dürfen. In Europa gibt es sehr viele Beispiele einer dramatischen dritten Welle, und diese Gefahr, da dürfen wir uns nichts vormachen, besteht auch für uns. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Trotzdem kann ich heute sagen, der Frühling 2021 wird anders sein als der Frühling vor einem Jahr. Wir sind heute in vieler Hinsicht weiter und das liegt in erster Linie an zwei Helfern, die wir haben gegen das Virus und die wir 2020 einfach noch nicht hatten. Und diese beiden Helfer sind die Impfstoffe, die verschiedenen Impfstoffe und die ganze Bandbreite von Tests. Die erweiterten Testmöglichkeiten haben wir heute zuerst besprochen, genauso wie das Impfen. Und diese erweiterten Testmöglichkeiten erlauben es uns, das Infektionsgeschehen besser zu kontrollieren und Öffnungsschritte auch abzusichern. Und das Impfen ist der Weg hinaus aus der Pandemie. Das ist der zuverlässigste Helfer. Der Weg, um das Virus tatsächlich wirklich zu überwinden. Und deshalb haben diese beiden Instrumente der Pandemiebekämpfung in unseren Beratungen heute breiten Raum eingenommen. Sie haben auch am Beginn unserer Beratung gestanden. Zuerst zum Impfen. Die meisten der Gefährdetsten, also die Hochbetagten in den Einrichtungen und die Menschen, die sich medizinisch und pflegerisch um sie kümmern, sind inzwischen geimpft. Das ist ein echtes Mehr an Sicherheit. Und Gott sei Dank zeigt sich das auch langsam in der sinkenden Zahl von Todesfällen oder wenn es noch Ausbrüche von Corona in Pflegeheimen gibt, in dem leichteren Verlauf. Fachleute erwarten, dass wir auch bald noch deutlichere Effekte sehen werden. Und wir haben heute lange darüber gesprochen, wie wir das Impfen deutlich forcieren können und wie wir es so auch organisieren können, dass die Zahl der möglichen Erstimpfungen maximal ausgeschöpft wird. Wir wollen alle Flexibilitäten nutzen, Und wir wissen, dass wir hier auch in einem Wettlauf gegen die Zeit sind. Und deshalb haben wir Folgendes heute vereinbart. Erstens, der Abstand zwischen der Erst- und der Zweitimpfung bei den jeweiligen Impfstoffen, also bei BioNTech und bei AstraZeneca, soll maximal ausgenutzt werden. Das heißt, immer erst zum Ende der Genehmigungsphase, BioNTech 42 Tage, AstraZeneca 12 Wochen, soll die Zweitimpfung verabreicht werden. Dadurch können wir schneller mehr Menschen erst impfen. Das wird auch von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Zweitens wird es wohl so sein, dass die Ständige Impfkommission, und dem folgen wir gerne, AstraZeneca auch für höhere Altersgruppen zulassen wird. Die neuesten Studien haben dafür ja Evidenz ergeben. Drittens geht es darum, bei möglicherweise nicht wahrgenommenen Impfterminen auch ein kluges Nachrückermanagement zu entwickeln. Und hier sollte Flexibilität auch angewandt werden. Und das wird durch die zukünftigen Impfverordnungen durch den Gesundheitsminister auch gesichert werden. Hausärzte können heute schon über die Länder mit in die Impfarbeit mit einbezogen werden. Das wird auch nochmal festgelegt in der Impfverordnung, die Anfang nächster Woche in Kraft tritt. Viertens, die Arbeit in den Impfzentren, das ist von den Bundesländern noch einmal bestätigt worden, kann jederzeit auf ein Mehrschichtsystem umgestellt werden und auf 7 Tage ausgedehnt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und fünftens, Ende März, Anfang April soll als zweiter Strang neben den Impfzentren die Belieferung der Hausärzte etabliert werden, damit noch mehr Flexibilität in die gesamte Impfgeschichte kommt. Das heißt also, so schnell wie möglich Impfstoffe an die Menschen bringen, und wir glauben, dass wir hier noch Steigerungspotenzial haben. Der zweite Helfer, das ist das Testen, Schnelltests und dann auch die Selbsttests, sagen mit guter Genauigkeit, ob jemand tagesaktuell ansteckend ist. Und für diesen Tag können solche Tests dann auch mehr Sicherheit für Kontakte geben. Und man kann vor allen Dingen auch asymptomatische Erkrankte sehr gut herausfiltern und damit Ansteckungsketten unterbinden, wo man das sonst gar nicht sehen würde. Und diese systematischen Tests wollen wir neben den heute schon bestehenden Antigen-Schnelltests natürlich dann auch umfassend nutzen. Dazu gibt es 3 Säulen. Die eine Säule ist die der Bundesgesundheitsminister bereits angeboten hatte und die jetzt ab dem 8. März zur Verfügung stehen soll, nämlich ein vom Bund erstatteter kostenloser Test für jeden Bürger und für jede Bürgerin pro Woche. Das heißt, dieses Angebot gilt ab dem 8. März und die entsprechenden Testzentren werden vor Ort dafür zur Verfügung gestellt. Zweitens, Testungen in Schule und Kita. Das ist ja ein Anliegen, das durch die Bundesländer auch immer wieder deutlich gemacht wurde. Es geht jetzt hier darum, dass zum Teil heute schon mit den herkömmlichen Antigen-Schnelltests getestet wird. Die sind auch in ausreichender Menge vorhanden. Aber durch die technologischen Neuerungen werden die Selbsttests sehr viel einfacher anzuwenden sein. Und wenn es um die Beschaffung dieser Tests auch für die Länder, für die Schulen und Kitas geht, werden wir eine gemeinsame Taskforce gründen, Bund und Länder, und Plattformanbieter damit beauftragen, gesammelte Bestellungen und Angebote auch durchzuführen. Das heißt also eine Dienstleistung, die durch private Plattformanbieter geleistet werden kann und wo Bund und Länder eng zusammenarbeiten werden. Und die dritte Säule ist die zur Verfügungstellung der Arbeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Antigen-Schnelltests, sowohl herkömmlicher Art als auch neuer Art, je nachdem, wie das Angebot ist, durch die Wirtschaft. Dazu werden wir die Gespräche als Bundesregierung fortsetzen am Freitag. Wir haben hier also ausführlich gesprochen. Das sind die Helfer, die unsere Öffnungsmaßnahmen begleiten. Und wir haben uns dann sehr intensiv, wie man sich vorstellen kann, mit den nächsten Öffnungsschritten befasst und hier 5 Schritte vereinbart. Da ist der erste ja seit dem 1.3. bereits, dass Schulen und auch schon etwas vorher vor dem 1.3. und Friseure und gewisse regionale Öffnungen seit dem Anfang März zur Verfügung stehen oder schon in Kraft getreten sind. Der zweite Öffnungsschritt ist dann jetzt ab dem 8.3. Und hier haben wir jeweils bei jedem Öffnungsschritt das gleiche Muster angewandt ob erster, zweiter, dritter, vierter oder fünfter Öffnungsschritt, ab dem zweiten Öffnungsschritt das gleiche Muster, nämlich dass wir sagen, wir brauchen eine stabile oder sinkende Tendenz, und einsetzen tun die Öffnungsschritte entweder bei Inzidenzen unter 50, dann gibt es erleichterte Bedingungen, ich sage gleich was dazu, oder bei Inzidenzen über 50, dann sind restriktivere Maßnahmen in den verschiedenen Strängen, die ich schon oft genannt habe, von Kontaktbeschränkungen, von Schulmöglichkeiten, von Fragen der Kultur, des Handels, der Gastronomie und Ähnliches, werden zu bestimmten Paketen geschnürt. Ein nächster Öffnungsschritt kann immer dann erfolgen, wenn eine stabile oder sinkende Tendenz nach 14 Tagen des vorherigen Öffnungsschrittes da ist. Das heißt, ich mache Öffnungsschritt 2 und sehe dann nach 14 Tagen, was hat meine Inzidenz erbracht, ist sie stabil oder sinkt sie sogar, dann kann ich den nächsten Öffnungsschritt gehen. Und wenn auf dem Weg zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten die Inzidenz von 100, also die Verdopplung von 50, passiert, dann muss ich, wenn das 3 aufeinanderfolgende Tage so ist, an dem zweiten darauffolgenden Tag dann den Schritt wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt, so wie es vor dem 8. März war. Das heißt, wir bauen eine Notbremse ein, wenn wir in ein exponentielles Wachstum geraten, deshalb die 100, die Verdopplung der 50, dann muss sozusagen wieder zurückgegangen werden zu der Situation vor dem 8. März. Das heißt, wir arbeiten in einem Raum, der natürlich, wenn man jetzt mal den RKI-Empfehlungen sich anschaut, dann ist größer 50 immer schon eine sehr gefährliche Zone. Wir wissen, dass bei 50 die Kontaktnachverfolgung sehr viel schwieriger wird. Aber wir geben politisch sozusagen einen Spielraum, einen Puffer, weil wir auf die neuen Testmöglichkeiten vertrauen und weil wir sagen, wir haben hier mehr Überblick bei unseren weiteren Öffnungsschritten und gehen dann diese Öffnungsschritte Schritt für Schritt. Ab dem 8.3. dann also Einzelhandel. Bei unter 50 kann ja geöffnet werden, Inzidenz. Bei über 50 Click and Meet. Bei über 50 können Museen, Galerien und Zoos und botanische Gärten geöffnet werden, wenn man eine Terminbuchung hat, eine Dokumentation vorgenommen wird der Besucher und es gibt bestimmte Außensportmöglichkeiten für wenige Personen. Bei unter 50 kann der Einzelhandel aufmachen mit Quadratmeterbeschränkungen, Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten auch, Außensport auch, aber etwas in erweitertem Maße. Haben wir 14 Tage eine stabile Inzidenz oder sinkende, dann können wir den nächsten Öffnungsschritt, also frühestens am 22. März gehen. Der würde dann umfassen die Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung, wenn man über 50 liegt, bei unter 50 die Außengastronomie ganz allgemein. Er würde umfassen Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos, dabei jeweils mit einer Absicherung durch einen Schnelltest. Und unter 50 wieder, ohne dass es notwendig ist, dass Tests vorgezeigt werden und dann auch wieder bestimmte sportliche Möglichkeiten. Wir haben dann einen weiteren Öffnungsschritt ins Auge gefasst. Der kann frühestens 14 Tage später, also am 5. April, stattfinden. Und da geht es dann um die Öffnung des Einzelhandels, wenn die Inzidenz stabil bleibt, und um weitere Sportmöglichkeiten. Und wenn es eine Inzidenz unter 50 ist, können sogar Freizeitveranstaltungen im Außenbereich mit maximal 50 Teilnehmern möglich sein. So haben wir also ein gestuftes Konzept. Am 22.04. werden wir dann darüber sprechen, wie es mit den anderen Bereichen, zum Beispiel Hotels, Ferienwohnungen und anderem, weitergeht. Wichtig also, Notbremse, die auch wirklich akkurat eingehalten werden muss. 3 aufeinanderfolgende Tage, über 100. Dann am übernächsten Tag zurück zu den Maßnahmen, die wir vor dem 8.3. hatten. Das Ganze ist, glaube ich, jetzt ein Konzept der Verlässlichkeit. Es ist ein Konzept des schrittweisen Vorgehens. Das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier Pakete schnüren, die nicht sozusagen zu groß sind. Und dennoch wissen wir, dass angesichts der aufwachsenden Mutation, wir sind jetzt bei etwa 50%, wir werden in den nächsten Tagen natürlich dann erleben, dass die britische Mutation die dominante Mutation wird und das ursprüngliche Virus verschwindet. Und deshalb befinden wir uns in einer sehr heiklen Phase. Und deshalb wird es auch darauf ankommen, dass alle anderen Kontaktbeschränkungen und alle anderen Aha-Regeln und alles, was wir uns eingewöhnt haben in der Pandemie, akkurat eingehalten wird. Auch Tests erlauben nicht, dass man sozusagen die Abstandsregeln und anderes nicht mehr einhält. Wir verlängern das Homeoffice bis zum 30.04. und wir werden daran arbeiten, eine Kontaktnachverfolgung, insbesondere für Besuche von Veranstaltungen, von Außengastronomie und Ähnlichem in elektronischer Form zu installieren, die bundeseinheitlich von den Ländern ausgewählt wird. Sie kennen als Beispiel das System Luca. Die Länder werden sich für ein solches System kurzfristig entscheiden. Und das Ganze wird dann auch mit den Gesundheitsämtern verbunden, sodass wir eine elektronische Kontaktnachverfolgung bundeseinheitlich in der Länderkompetenz dann auch durchsetzen können. Wir werden einen Härtefallfonds einrichten für die Wirtschaftshilfen. Dazu werden die Details noch sehr zeitnah geklärt, aber die Kosten dafür werden hälftig vom Bund und Ländern übernommen. Der Kinderbonus, den wir schon vereinbart hatten in der Koalition, wird von dem Bund finanziell übernommen. Und wir werden bei einer weiteren MPK auch nochmal über erweiterte Kinderkrankentage sprechen, wenn die Shutdown-Maßnahmen noch weiter gelten müssen. Ich glaube, es waren harte Verhandlungen. Es ist eine Phase, die ist mit viel Hoffnung verbunden. Ich weiß, wie viele Menschen diese Hoffnungen auch sind. Wir werden sicherlich auch Hoffnungen enttäuschen. Aber wir sind der Meinung gewesen, dass wir mehr Hoffnungen enttäuschen, wenn wir zu oft hin und her müssen und zurück müssen. Und deshalb wollen wir diese Möglichkeiten nutzen. Wir haben noch eine Vereinbarung getroffen bei Kommunen, die unter 35 liegen, oder Regionen, Bundesländer sind es zurzeit nicht, können noch einmal erweiterte Kontaktmöglichkeiten gegeben werden, also nicht nur 2 Haushalte und 5 Personen, wobei die Kinder nicht zählen, sondern 1 Haushalt plus 2 weitere, also im Grunde 3 Haushalte. Es soll sich also auch lohnen, sich anzustrengen vor Ort, wirklich Infektionen nicht weiterzugeben. Und wir hoffen darauf, dass wir durch diese Regionalisierung und auch die Länderbezogenheit, mit der wir jetzt arbeiten, also mehr Vielfalt haben, dass wir dadurch auch Anreize schaffen, dass jeder sich noch mehr anstrengt, dass wir möglichst viel normales Leben wieder zurückgewinnen können. Denn das ist ja unser Ziel.
Herr Regierender Bürgermeister.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns heute tatsächlich viel Zeit genommen, aber ich glaube, es ist auch angemessen. Wir sind in einer Phase, die vielleicht die sensibelste Phase ist im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Und man muss sich in so einer Phase auch die Zeit nehmen, um miteinander zu besprechen, wo wir stehen und wie wir jetzt gut Antworten geben können auf das, was vor uns liegt. Denn ich glaube, es ist keine Zeit der einfachen Antworten. Es geht nicht mehr um Aufmachen oder Zumachen, sondern es geht darum, wie wir sehr besonnen mit dieser Situation umgehen, in der die Zahlen nach vielen Erfolgen, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, wieder leicht steigen oder bestenfalls stagnieren, wie wir uns nach wie vor mit Virusmutanten auseinandersetzen müssen und wie wir aber gleichwohl, so wie die Bundeskanzlerin es gesagt hat, auch Perspektive und Hoffnung geben wollen und müssen. Es ist uns bewusst, in welcher Situation viele Menschen leben, wie viele Existenzen auf dem Spiel stehen, im Handel, in der Gastronomie, in der Hotellerie, wie schwierig die Einschränkungen im privaten Bereich sind, wie schwierig die Einschränkungen im Pflegebereich sind und dass wir eben in dieser Phase genau abwägen, was können wir uns zutrauen, auch mit den Instrumenten, die uns jetzt immer mehr und immer besser zur Verfügung stehen, mit dem Impfen und Testen. Aber wo dürfen wir auch nicht übers Ziel hinausschießen? Das ist jetzt eben genau die große Herausforderung, vor der wir stehen. Ich glaube, wir haben das heute sehr gut bewältigt. Ich will auch gleich eingehen auf das Thema Impfen. Wir haben uns ja alleine darüber 2 oder 2,5 Stunden unterhalten. Wo stehen wir da und wie können wir auch noch besser und schneller werden? Und ich will gleich zu Beginn hier auch sagen, dass wir nochmal unsere Impferfahrung in den Bundesländern nebeneinander gelegt haben und dass es keinesfalls so ist, wie oft der Eindruck vermittelt wird, als ob Millionen von Impfdosen irgendwo rumliegen und nicht verimpft werden. um es hier ganz klar zu sagen, die Länder haben in aller Regel, so wie wir es vorhin diskutiert haben, einen Puffer, den sie bevorraten, von rund einer Woche Impfdosen, die eben zurückgehalten werden, und ich glaube, das ist auch angemessen, die zurückgehalten werden, falls eine nächste Lieferung sich verzögert oder nicht im besprochenen Umfang ausgeliefert wird, damit man dann nahtlos weiterimpfen kann. Warum kommen mitunter Zahlen zustande, große Zahlen, die scheinbar in den Ländern angekommen sind, aber noch nicht in der Verimpfung sind? Wir können es uns nur so erklären, dass offensichtlich in dem Moment, wo die LKWs die Werkstore verlassen, die Zahlen der entsprechenden Meldestelle geliefert werden. So und so viele Impfdosen sind jetzt im Umlauf. Aber das sind eben dann noch nicht die Impfdosen, die in den Ländern und den Impfzentren angekommen sind zum sofortigen Verimpfen. Und ich will das auch für mein Bundesland ganz klar sagen. Wir haben einen Bruchteil dessen, was wir verimpfen können, nun nur noch zurückgehalten. Gerade bei dem Astra-Impfstoff ist es auch so, dass der entweder jetzt auch gut verimpft wird oder eben schon kontingentiert ist für entsprechende Bevölkerungsgruppen, für die dieser Impfstoff schon vorgesehen ist, egal ob es Klinikpersonal ist, Polizistinnen und Polizisten oder Mitarbeiterinnen in anderen öffentlichen Bereichen. Da sind die Kontingente schon fest vergeben und werden jetzt in diesen Tagen verimpft. Also das war uns auch nochmal wichtig, auch untereinander zu beraten, wo stehen wir hier, gibt es etwas, wo wir nachjustieren müssen in den Impfzentren. Und nein, wir glauben, dass wir da nach wie vor länderseitig sehr gut aufgestellt sind. Und es ist eben nach wie vor so, aber es wird schrittweise besser, es ist nach wie vor so, dass uns eben noch größere Impfstoffkapazitäten fehlen, die wir auch noch gut in den Impfzentren verimpfen könnten. Ich glaube, ich kann das für uns beide, so für Herrn Söder und mich auch sagen, für uns beide war es auch sehr wichtig zu sehen, können wir heute zu einer Verabredung kommen, dass möglichst schnell die niedergelassenen Ärzte, die Kassenärzte uns auch unterstützen. Ja, wir konnten dazu eine Verabredung finden, dass noch im März, Ende März, Anfang April spätestens wir sie mit einbeziehen können in unsere Impfstrategie. Das ist wichtig. Die Kapazitäten, wie gesagt, werden steigen. Irgendwann werden dann tatsächlich auch die Impfzentren an ihre Grenzen kommen. Und wir müssen jetzt schon frühzeitig die Infrastruktur schaffen, dass wir nahtlos diese Kompetenz und auch die Infrastruktur der niedergelassenen Ärzte mit einbeziehen können in die Impfstrategie, um eben noch schneller, noch dynamischer den Impfstoff dann auch wirklich verimpfen zu können. Also ein wichtiger Schritt, glaube ich, heute auch nach vorne, diese Bestandsaufnahme und auch dieser Ausblick auch schon mit den nächsten Partnern, dann noch mehr und noch schneller beim Impfen sein zu können. Ja, es ist richtig, wir haben im letzten Jahr vielen Menschen viel zugemutet, auch mit den Einschränkungen. Ich werde aber auch nicht müde zu sagen, es war wichtig und richtig, dass wir so vorgegangen sind, weil uns eben Impfen und Testen noch nicht so wie jetzt zur Verfügung stand und wir damit auch tausende Leben gerettet haben. Ich will es immer wieder betonen, das war kein vergeblicher Kampf, den wir geführt haben. Jetzt kommt es, wie gesagt, darauf an, auch in dieser Phase, in der wir jetzt sind, in einer neuen Phase, auch zu sehen, was heißt denn nun Perspektive und Hoffnung auch ganz konkret? Wo geht es denn nun hin mit möglichen Öffnungsschritten? Und die Bundeskanzlerin hat eben schon die Bereiche ja genannt und die nächsten Öffnungsschritte, die wir uns vorgenommen haben. Und ich will es nochmal ganz klar sagen, das ist ein Plan, den wir haben, der auf eine DIN A4-Seite passt und wo jeder eins zu eins nachvollziehen kann, wo stehen wir jetzt und worauf kann ich mich einrichten, was ist für mich, für meinen Bereich die nächste Perspektive. Hier ist der Sport genannt, hier ist Kultur, Theater, Museen, Galerien sind hier genannt, hier ist der Einzelhandel genannt, hier sind Freizeitbereiche genannt, hier ist der Jugendsport genannt. Das, was für viele jetzt die drängenden Fragen sind, wie geht es in meinem konkreten Lebensumfeld voran, worauf kann ich mich einstellen, ist hier in 5 Schritten auf einer DIN A4-Seite dargestellt. Und es ist eben dargestellt, wie es positiv eben auch vorangehen kann, wie es vorangehen kann, wenn wir uns in einer Inzidenz unter 50 bewegen oder eben auch in den Inzidenzen zwischen 50 und 100. Das heißt, das muss uns gemeinsam auch bewusst sein, dass wir es jetzt auch nach wie vor ein Stück in der Hand haben. Wann wird und wann kann was passieren? Ja, Impfen und Testen gibt und unterstützt uns und ist eine wahnsinnige Hilfe in der Situation, in der wir sind. Aber wir werden auch weiter mit den jetzt schon bekannten Regeln leben müssen. Maske, Abstand, Hygiene wird eine Rolle spielen. Kontakte vermeiden, soweit es irgendwie geht, wird eine Rolle spielen, auch weiterhin. Reisen vermeiden, Mobilität einschränken. Das ist immer noch aktuell und wichtig. Und je mehr wir immer noch uns auch an diesen Regeln orientieren und das flankieren können mit Impfen und Testen, umso stärker, umso schneller kommen wir genau in die Phasen, wo es immer weitere und immer deutlichere Entlastung gibt für unser direktes Lebensumfeld. Und ich glaube, das ist das, was viele erwartet haben. Wir haben in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz diesen Weg eingeleitet, ja auch schon mit dem schrittweisen Öffnen der Schulen und dem Präsenzunterricht, dem Wechselunterricht, mit den Angeboten der Friseure, mit anderen regionalen schon Entscheidungen zu bestimmten Geschäftsöffnungen. Das passen wir jetzt an bundesweit und schaffen einen einheitlichen Standard, was da eben auch die Gartenmärkte anbelangt oder Buchhandlungen anbelangt. Und wir gehen dann ausgehend von dem bereits Beschlossenen und dem, was jetzt in der kommenden Woche umgesetzt wird, verlässlich weiter in unserem Stufenplan. Und insofern glaube ich tatsächlich, war das heute nicht nur eine sehr wichtige Ministerpräsidentenkonferenz, die Zeit gekostet hat, aber wo wir wirklich eine wesentliche Grundlage für die nächsten Wochen beschrieben haben, sondern wir können jetzt auch sehr klar und eindeutig Antwort geben auf die Fragen vieler Menschen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Wir können sehr klar vermitteln, wie jetzt auch wirklich Perspektive aussieht, insbesondere auch für die Wirtschaft und für die Kultur will ich das hier betonen. Man kann sich jetzt darauf einstellen, was als nächstes kommt und man ist jetzt allerdings auch gefordert. Man ist im privaten Bereich und auch im Wirtschaftsbereich gefordert, auch mit eigenverantwortlichem Handeln, auch in der Wirtschaft, ich betone es nochmal, diesen Weg so zu unterstützen, dass er auch dauerhaft und verlässlich von uns allen getragen und weitergegangen werden kann. Vielen Dank.
Herr Ministerpräsident.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde es mal so umschreiben mit drei Begriffen. Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung. Mit den drei Begriffen kann man das Ganze umschreiben, was das gesamte Regelwerk bedeutet. Vorsicht, indem wir genau darauf achten, Schritt für Schritt, genau orientiert an Inzidenzen, wie die weitere Entwicklung ist, mit Sicherheitspuffer, mit Notbremsen zu agieren. Es ist nichts Überstürztes, es ist nichts Unbedachtes, aber es ist vorsichtig. Mit dem Vertrauen, wir geben natürlich den Menschen ein großes Stück Vertrauen und Freiheit zurück, weil wir glauben, dass in der Abwägung der Fragen, die jetzt anstehen, es wichtig ist, mit der Bevölkerung diesen Weg, diese schwierige Phase der Pandemie zu gehen und nicht allein als Staat zu agieren. Wir wollen mit den Menschen diesen Weg gehen. Und Verantwortung heißt dann aber auch, dass wir natürlich schauen müssen, wie der Weg weitergeht und jeder Einzelne mitträgt. Dieser Monat, der jetzt vor uns liegt, der März, ist ein Monat des Übergangs. Das kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln. Die Wahrheit ist, wir haben eine sehr nervige und nervöse Stimmung insgesamt, über alle Bereiche und Branchen hinweg. Und das Herz sagt uns allen, wie den Menschen, so viel wie möglich öffnen, so viel wie möglich Normalität, zurück zum alten Leben. Und wenn die Sonne scheint, dann ganz besonders nach diesen kalten und schweren Wintermonaten. Der Verstand mahnt aber eindeutig zur Vorsicht. Wir haben die zweite Welle, kann man sagen, besiegt und die dritte Welle rollt. Die Gefahr und Dimension der dritten Welle, wie sie wirkt, das hängt letztlich von uns allen und von jedem Einzelnen ab. Deswegen müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht unbedacht in den nächsten großen Lockdown kommen. Wenn viele über Ostern reden, dann haben wir Ostern entweder schöne Zeit oder vielleicht den nächsten Lockdown, wenn wir die nächsten Wochen nicht wirklich alle miteinander klug und umsichtig nutzen. Deswegen dieser Dreiklang aus Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung. Die Schutzmaßnahmen, die wir haben, werden von zwei Instrumenten begleitet, die auf Dauer helfen können. Das ist zum einen das Testen und zum anderen das Impfen, die Bundeskanzlerin und Herr Müller haben es angesprochen. Bei dem Testen sind wir in Deutschland nicht so weit, wie wir gern sein möchten. Das ist eine Hoffnung und es verbessert sich auch Woche für Woche. Aber es reicht noch nicht aus, sich völlig von Inzidenzen abzukoppeln. Sondern es wird ein Instrument sein, das hilft, Aber Testen gibt eine präzisere Einschätzung der jeweiligen Infektionssituation, aber ist kein Wundermittel. Ein Mittel, das Wunder wirkt, ist das Impfen. Und beim Impfen ist einfach ganz klar, da sind wir im internationalen Vergleich nicht da, wo wir sein möchten. Wir verimpfen alle, was geht, nach den Regeln, die gehen. Und deswegen war heute die Debatte sehr wichtig. Ich freue mich auch, dass man den Vorschlägen gefolgt ist. War eine sehr große Offenheit dann vom Bund auch da. Dafür auch Dankeschön. Auch neben dem Hochfahren des Impfzentrumssystems, auch gleichzeitig das bewährte System der Ärzte stärker zu integrieren. Wir haben ja doch gespürt, es gibt da eine ganz neue Vertrauensbasis auch über den Ärzten, damit Ärzte auch ihre Erfahrung machen können. Statt einer ganz starren Impfbürokratie dann auch mehr Flexibilität und ist dann der Übergang Ende März. Schon jetzt leicht beginnend und von einer klaren Festlegung hin auch zu mehr Empfehlungen zu gehen, weil gerade die Ärzte in ihren Entscheidungen die beste Auswahl treffen können, wie eine solche Priorität in der Praxis umzusetzen ist. Und was für mich auch als bayerischer Ministerpräsident wichtig ist, gab etliche Kollegen aus Sachsen, aus Thüringen, aber auch aus dem Saarland, die das so sehen, dass wir die Möglichkeit haben, die Hotspots besonders zu unterstützen. Also innerhalb des Landes den Impfstoff etwas so zu justieren, damit wir mehr in die Bereiche gehen können. Dort, wo wir nicht öffnen können und wollen und dürfen, müssen wir mehr immunisieren. Wir brauchen auch ein Angebot für die Menschen in den ganz betroffenen Bereichen. So. Wie geht es jetzt von den Prinzipien nochmal? Es wurde ja schon ausführlich dargestellt. Ich will es aus meiner Sicht ein bisschen einordnen. Wir haben uns an den Inzidenzen gehalten, die wir bislang hatten. Übrigens auch ganz einfach, es gibt ja mal wieder den Wunsch und die Hoffnung, können wir nicht 5 andere Inzidenzen dazu nehmen, also Krankenhaus und ähnliches mehr und gesamtgesellschaftliche Situation. Das sind alles schwer messbare und in eine Formel zu bringende Bereiche. Wir hätten kaum eine Steuerungssituation, wenn wir 7, 8 Zahlen irgendwie übereinander legen und eine Art Koeffizient ermitteln wollten. Das kann man mal probieren, aber derzeit geht es nicht. Wahr ist, das, was jetzt beschlossen wurde, sind für einige Bereiche schon sehr große Schritte. Wenn man mir vor 10 Tagen gesagt hätte, dass, wenn ich das sagen darf, wir beide speziell das mit unterstützt hätten, dann wäre ich noch nicht sicher gewesen, dass man das tut. Aber wir glauben, dass es belastbar ist, ohne dabei euphorisch zu sein. Das muss man einfach sagen. Wir haben kein schlechtes Gewissen dabei. Aber man hat schon Sorgen und Bedenken. Das muss man auch der Wahrheit einfach sagen, damit die Menschen wissen, dass das auch ernst zu nehmen ist. Es ist nicht vorbei. Die Angebote, die jetzt gemacht werden, sind aber wichtig. Beispielsweise deutlich mehr Kontakte. Wir sind bei Inzidenz unter 100 wieder bei dem Kontaktmanagement. 2 Haushalte, 5 Personen und die Kinder unter 14 sind ausgenommen. Und für die, die besonders stark sind, unter 35, geht es sogar 3 Haushalte. Also der Bereich, der den Menschen übrigens am wichtigsten ist, nämlich die privaten Kontakte, der ihnen am meisten übrigens auch fehlt, den normalen Bürger, den Familien, an der Stelle gibt es ein Signal. Zweitens, die gesamten Bereiche, die auch wirtschaftlich sehr stark betroffen sind, insbesondere der Handel, von 0 bis 100 2 Möglichkeiten. Unter 50 wird der Handel sozusagen mit einer bestimmten Quadratmeterzahl eingeschränkt und über 50 mit einer höheren Quadratmeterzahl. Also geöffnet, Entschuldigung, unter 50 geöffnet mit einer Quadratmeterzahl, die vergleichbar ist mit allen anderen Bereichen, die jetzt derzeit geöffnet sind, der allgemeinen Versorgung und über 50 mit dem Konzept Click and Meet. Das klingt immer so ein bisschen seltsam, das ist aus dem Handel selber herausgeboren worden, die Idee heißt eigentlich mit einem Timeslot, den man dann hat und auch verteilt auf bestimmte Bereiche. Das sind wirklich große Angebote. Es trifft einen Großteil des Landes übrigens. Wenn man das unter 100 nimmt, ist ein Großteil unseres Landes davon betroffen. Das heißt, für den großen Teil des Landes, weit über 50%, gibt es sowohl für den Handel als auch für Kultur, als auch für den Sportbereich entsprechende Veränderungen und Verbesserungen. Deswegen glaube ich, ist das schon ein echtes Angebot. Ein Angebot. Und was ganz wichtig ist, in den nächsten Schritten, wenn die Daten stimmen, dann kann auch das Datum helfen. Also wenn nach 2 Wochen die Daten so bleiben und stabil sind, dann darf man den nächsten Schritt gehen oder soll den nächsten Schritt gehen. Wenn die Zahlen allerdings schlechter werden, und das ist auch heute klar festgelegt, dann ist das Ganze keine Einbahnstraße. Nach dem Motto, wir öffnen ohne Sicherheit, ändern sich die Zahlen wieder, verschlechtern sie wieder, dann müssen wir aus Sicherheitsgründen auch Maßnahmen wieder in die Richtung bringen, dass man sagt, okay, dann wird die eine oder andere Öffnung, muss ich wieder anders darstellen. Also unterm Strich ist es ein Auf den ersten Blick kann man sagen, ist das komplizierte System. Ich glaube, das System hat den Vorteil, dass es wenig Sachverhalte gibt, die nicht vergleichbar sind und versucht, so viel Ungerechtigkeit wie möglich zu beseitigen. Perfekt war und ist es nie in der Corona-Pandemie, aber alle haben sich da große Mühe gegeben. Und deswegen werden wir schauen, wie es weitergeht. Wir hoffen sehr, dass der März ein Chancenmonat wird. Chance auf Besserung. Garantieren kann das niemand. Andere Länder wählen den Weg auch einer sehr schnellen Öffnung, sehen in Auges allerdings, dass der nächste Lockdown droht. Das ist unser Ziel zu verhindern. Eigentlich unser klares Ziel. Wie es ausgeht, werden wir dann sehen. Insofern glaube ich, eine lange Sitzung. Wir haben nicht nur über die Einzelpunkte geredet, vieles andere auch. Aber ich glaube schon, dass es ein insgesamt für viele, die darauf warten, dass sich was tun muss, ein Signal bietet. Und für alle, die weiter besorgt sind, ebenso das Angebot beinhaltet. Deswegen glaube ich, haben wir die richtige Balance gefunden. Und jetzt müssen wir es in der Praxis, aber alle, jeder von uns einzeln auch mittragen und mithalten. Denn es gilt nach wie vor, es kommt nicht nur auf die Beschlüsse von hier an. Die MPK-Beschlüsse sind zwar wichtig, aber sie müssen sozusagen vom Papier auch immer wieder ins Bewusstsein der Menschen übergehen. Und deswegen ist es heute auch ein Angebot, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen, dabei zu halten und weiter für die Akzeptanz der gesamten Herausforderung zu werben.
Wir kommen zu Ihren Fragen. Christine Becker von der ARD, bitte. Direkt vor Ihnen dann.
Vielen Dank und guten Abend. Mich würde tatsächlich nochmal der Punkt der Schnelltests interessieren, die Teststrategie. Da haben Sie jetzt gesagt, ab 8. März gilt sozusagen, dass das Ganze in Kraft treten soll, auch was die Kostenerstattung angeht. Jetzt ist einmal die Frage an die beiden Ministerpräsidenten. Können Sie denn garantieren, dass in Ihren Bundesländern ab nächste Woche tatsächlich jeder diesen kostenlosen Schnelltest machen kann? Also ist das schon gesichert oder wann wird das so sein? Und Frau Bundeskanzlerin, wie nahe geht Ihnen die Protokollerklärung von Sachsen, dass die sozusagen nicht einverstanden sind mit diesen, wie Sie es nennen, unkonditionierten Öffnungen, weil die Lage eigentlich noch nicht so ist? Also wie gut werden Sie heute Nacht schlafen oder machen Sie sich doch stärkere Sorgen, als das vielleicht auch herausgekommen ist?
Naja, bei Sachsen ist ja ein anderer Punkt gewesen. Sachsen hat gesagt, sie verlangen einen verpflichtenden Schnelltest von allen, die in körpernahen Dienstleistungen, nein, von allen, die in Dienstleistungen mit Kundenkontakt arbeiten. Und wir haben hier darüber gesprochen, geht es darum, dass die Arbeitgeber den Beschäftigten ein Angebot machen oder können wir das verpflichtend machen für die Beschäftigten? Und wir haben es ja verpflichtend gemacht in den Alten- und Pflegeheimen. Aber es gibt Gerichtsurteile, Markus Söder kann da vielleicht noch mehr darüber sagen, die ganz eindeutig sagen, Angebot ja, aber Verpflichtung in Bereichen, die ein bisschen weiter weg noch sind, was den Kundenkontakt anbelangt, als bei den sehr sensitiven Pflege- und Altenheimen, das ist sozusagen mit der Berufsfreiheit schwer zu vereinbaren. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, wir glauben, dass ein Angebot an alle Beschäftigten richtig ist. Und das soll ja auch über die Wirtschaft geschehen. Aber wir glauben nicht, dass wir alle Beschäftigten, die irgendwo einen Kundenkontakt haben, per se verpflichten können, dass sie einen Test machen müssen und sonst ihren Beruf nicht mehr ausüben dürfen.
Was die Umsetzung der Schnelltests anbelangt, das werden wir sehen, wie sich das vielleicht auch weiterentwickeln muss. Das ist ja auch der Punkt, wie wird es nachgefragt. Wir haben ja jetzt in Berlin zum Beispiel wieder, an anderen Bundesländern auch, haben wir das ja schon sehr umfassend organisiert für den Bildungsbereich und bieten die Tests schon an. Ich kann das auch sagen hier für unsere Stadt, dass es gar nicht so nachgefragt wird, wie wir es bisher angeboten haben. So, wir wollen natürlich immer stärker auch dieses Angebot umsetzen und machen dafür Werbung, dringen darauf. Also insofern gehe ich davon aus, dass sich sowohl das Angebot des Bundes praktisch gemeinsam mit den Ländern, das allen zur Verfügung zu stellen, weiterentwickeln wird und wir dann darauf auch angepasst reagieren werden mit den Kapazitäten.
Zwei Dinge. Das eine nochmal angesprochen zu den Testpflichten. Es ist tatsächlich so, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden hat, dass die Testpflicht in den Altenheimen und Pflegeheimen für Mitarbeiter nicht zulässig ist. Wo man nun mit dem mit Abstand größten infektiologischen Druck und die größte Gefahr hatte. Das heißt, es gibt keine, jedenfalls die Rechtsgrundlage des Infektionsschutzgesetzes reicht dafür nicht aus. Demzufolge, wenn es dort nicht umsetzbar ist, können wir es auf andere Bereiche auch nicht anwenden. Und wir hätten es eigentlich auch alle gern gemacht, aber das würde übrigens auch bedeuten, dass man es dann der Gleichbehandlung für alle Bereiche nehmen muss, auch schon für vorhandene Öffnungen, weil Sie können ja schlecht erklären, warum jemand im Supermarkt keinen Test hätte und in einem anderen Geschäftsbereich das jetzt dann machen müsste. Das ist der eine Teil. Deswegen, das ist auch eine juristische Entscheidung, die wir zu respektieren haben. Das Zweite, wir haben ähnlich, glaube ich, wie Berlin schon sehr früh sehr viele Schnelltests selber eingekauft und auch zusätzlich jetzt die Selbsttests bestellt. Das sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Es gibt die klassischen Schnelltests, die wir haben mit medizinischem Personal. Und das Zweite sind die Selbsttests, die man selber machen kann. Wir bieten es übrigens auch an bei uns, in der Tat bei Schule und Kita schon. Und das ist, wie Herr Müller sagt, auch in Bayern ist die Annahme auch der Schnelltests bislang nicht so hoch, wie man denkt. Das muss man ganz nüchtern sagen. Für die Frage dann, was wir später mal freitesten können, brauchen wir einen relativ umfangreichen Hinweis. Also das heißt, weil man ja dann am Ende auch eine Art Testpass bekommen wird, ein Testat, wo es drin steht, du bist getestet und es ist in Ordnung, sodass du dann für 12 oder 24 Stunden maximal den Freiraum hättest, auch verschiedene Institutionen zu nutzen oder wohin zu gehen. Aber da wird daran gearbeitet, aber es ist halt so, dass, jetzt kommt nächste Woche ein Schwung, es ist nicht in der Menge vorhanden, um einen umfassenden Ersatz des Indexsystems zu machen. Also nach dem Motto, wir geben jetzt alles auf, weil wir die Freitests haben oder weil wir die Schnelltests haben und können den ganzen Tag jeden Tag testen. Das übersteigt derzeit die Bestellkapazitäten, auch die Marktkapazitäten. Nicht vergessen, die Schnelltests, und zwar die Selbsttests, sind erst seit wenigen Tagen zugelassen. Ich glaube, es bestellen alle sehr. Der Bund bietet jetzt auch nochmal an, hat angeboten, selbst nochmal seine Marktmacht zu nutzen, um noch mehr zu bestellen, um insgesamt mehr zu bekommen. Und deswegen sagte ich auch Monat des Übergangs, weil eigentlich zwei gute Instrumente, Testen und Impfen, nicht in der Kapazität da sind, um tatsächlich ein Ersatz für andere Instrumentarien zu sein.
Ich will nochmal, weil das heute ja in der Kommentierung schon eine Rolle spielte, ganz klar sagen, wir haben millionenfach die Antigen-Schnelltests, so wie sie seit Oktober bei uns zugelassen sind, die haben wir in großer Menge. Und deshalb trauen wir uns auch zu, ab 8. März solche Angebote zu machen. Das kann durch Apotheken gemacht werden, durch Testzentren gemacht werden, durch Arztpraxen gemacht werden. Also da ist das da. Aber die bequemeren und zukunftsgerichteten, das werden diese Eigentests sein. Und die werden wir dann Zug um Zug beschaffen. Ich denke, auch die alten Antigen-Schnelltests werden dann gar nicht mehr hergestellt, sondern es wird alles dann auf diese sogenannten Selbsttests oder Eigentests hingewirkt. Wobei man, wenn man eine, der Plan ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Theateraufführung besuchen will oder anderswo ein Test gefordert ist, dass man sich das dann natürlich zertifizieren lassen muss in einem dieser Testzentren oder durch den Veranstalter selbst.
Nico Fried, Süddeutsche.
Frau Bundeskanzlerin, was ist mit Ostern? Es war mal in Aussicht gestellt worden in ersten Entwürfen, dass die Kontaktbeschränkungen da zusätzlich aufgehoben werden könnten. Das gilt das noch? Kommt das oder soll das erst am 22. März entschieden werden? Und Herr Söder, es wird berichtet, dass Sie gegen Ende der Sitzung ziemlich ruppig mal mit Herrn Schulz umgegangen sind. Könnten Sie das mal kommentieren, bitte?
Also wir haben da über die Osterfrage gesprochen. Wir glauben, dass wir durch die erweiterten Kontaktbeschränkungen, die wir jetzt ja wieder einführen, nämlich zwei Haushalte und Kinder mit 14 nicht mitgerechnet und maximal 5 Personen als Erwachsene, dass wir dadurch doch in der Phase der Vorsicht, die wir jetzt noch haben, einerseits bestimmte Kontakte möglich machen. In Gebieten mit unter 35 hat man sogar noch mehr Möglichkeiten, aber dass wir jetzt keine Sonderregelungen getroffen haben. Es gibt einige, die werden am 22.04. sicherlich nochmal die Fragen aufgemacht, was gibt es noch spezielle Regelungen für Ostern oder nicht. Heute haben wir erst nochmal deutlich gemacht, dass für die Zeit, in der wir jetzt leben, Reisen auch ins In- und Ausland, auch zu den Auslandsreisen haben wir nochmal was gesagt, nicht geboten sind, aber dass natürlich Treffen jetzt in einer etwas weiteren Möglichkeit da sind. Und darunter fällt auch Ostern. Das unterscheidet dieses Jahr Ostern auch von dem vorigen Ostern, wo es doch noch etwas restriktiver war.
Eigentlich ist es ja eine interne Sitzung und aus internen Sitzungen berichtet man eigentlich nicht, aber leider ist die MPK oder je nachdem, wie Sie es beachten wollen, ist ja mittlerweile eigentlich eine öffentliche Veranstaltung. Deswegen wäre es eigentlich auch mal gut, wenn wir sie gleich im Live-Ticker machen würden. Dann könnte sich jeder sein eigenes Bild machen und wäre nicht auf Interpretationen angewiesen. Ich würde mal vorschlagen, ob wir das machen. Es könnte dann auch dazu führen, dass sie kürzer wird. Aber unabhängig davon. Ich würde da nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich schätze Herrn Scholz grundsätzlich. Wir arbeiten ja auch in der Großen Koalition gut zusammen, kommen auch gut miteinander zurecht. Hin und wieder haben wir halt einen unterschiedlichen Standpunkt und dann muss man auch die Themen besprechen. Er hatte ein sehr pointiertes Auftreten, schon gestern bei der Wirtschaft, heute auch. Und ich habe geantwortet darauf und dann ist aber auch wieder gut. Wir hatten gerade schon wieder Kontakt und ich will nicht sagen, wir sind ein Herz und eine Seele, aber das ist alles wieder gut. Aber wenn es um viel Geld geht und um sehr wichtige Fragen in dem Fall, und da ging es um ein grundlegendes Verhältnis von Bund und Ländern, dann muss man halt einfach mal sozusagen die jeweilige Position auch beschreiben, aber das wird alles gut.
Jörg Blank, dpa.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja lange für Inzidenzen gekämpft, die 35, jetzt steht die 50 in dem Beschluss. Sie haben sich sehr, sehr positiv geäußert, sehr optimistisch. Wie groß ist die Gefahr, dass wir am 22. hier sitzen und Sie müssen über ein exponentielles Wachstum berichten und alles wieder dicht machen und zurückfahren? Appelle allein, reichen die? Danke.
Nein, Appelle allein reichen nicht und wir haben ja aus den Herbstereignissen auch gelernt und das Lernen Ergebnis ist sozusagen die Notbremse. Die Notbremse bei 100, bei der Verdopplung von 50, ist etwas, was uns davor schützt, wieder zu weit einfach nach vorne zu gehen mit den Inzidenzen, wenn es dann passiert, was wir ja alle nicht wollen. Wir treffen ja alle Vorkehrungen. Aber wenn es so ist, dann haben wir eben schnell einfach jetzt schon einen Automatismus vereinbart, dass man da nicht lange neue MPKs braucht, ob man wieder etwas zurückdreht oder nicht, sondern dass das dann vereinbart ist, wie das funktioniert und dass man dann sozusagen wieder zurückgeht auf den 1. Oder auf die Zeit bis zum 7. März. Und das ist eine gewisse Sicherung, wenngleich die 100 natürlich schon mal eine Verdopplung der 50 sind und wir ja gesagt haben, dass die 50 auch eine Obergrenze darstellen. Es gab heute im Grunde zwei Modelle. Und wir wollten ja auch einen Kompromiss finden. Und das eine Modell war, sehr viel schneller die Schritte zu machen oder und dann vielleicht auch diese 35 als Inzidenz zu akzeptieren oder aber die Schrittfolge doch in mehr Etappen zu gliedern mit immer 14 Tagen Zwischenzeit. Und ich halte diese Schrittfolge mit kleineren Paketen, sozusagen mit kleineren Ansammlungen von Öffnungen für das Bessere. Und habe dann im Wege des Kompromisses mich auch auf die 50, mit den 50 einverstanden erklärt, mit der Ausnahme, dass bei 35 noch mal mehr Kontaktbeschränkungen da sind. Das Ganze kann ich vertreten, dadurch, dass die 100 einfach als Notfallbremse und als Notbremse vereinbart sind und mir die Sicherheit geben, dass wir nicht wieder in eine nicht mehr absehbare Anstieg hineingehen, weil wir auch klar vereinbart haben, was dann alles zurückgeführt werden muss.
Andreas Rinke, Reuters.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben eben von einer Phase der Verlässlichkeit gesprochen, aber Teil der Beschlüsse ist ja, dass einzelne Schritte, die Bundesländer für sich gegangen sind, jetzt bundesweit angeglichen werden. Also warum sind Sie jetzt zuversichtlich, dass die gerade von Ihnen skizzierten nächsten Schritte nicht von den einzelnen Bundesländern wieder schnell vorweggenommen werden und ein Teil fehlt? Und das wäre die Frage an die beiden Ministerpräsidenten, der Schulbereich, der ja nun auch ein Risiko darstellt, wenn Sie jetzt weiter öffnen. Haben Sie denn da untereinander eine Verabredung gefunden, wie Sie da als 16 Bundesländer vorgehen wollen mit weiteren Öffnungen?
Ja, also ganz sicher, dass bestimmte Facetten sich unterscheiden zwischen den Bundesländern, kann man nie sein. Das Leben ist viel zu vielfältig, als dass man von vornherein sieht, was da alles noch unterschiedlich gehandhabt werden könnte. Deshalb können das hier auch immer nur Rahmenvereinbarungen sein. Aber ich glaube, auf das, was Herr Müller hier auch vorgezeigt hat, auf diese Schrittfolge in den großen Bereichen, das ist schon von allen heute als verbindlich gesehen worden. Da gibt es verschiedene Protokollerklärungen, wo Einzelne dann ihre Bedenken und Erwägungen noch äußern, auch im Blick auf mögliche Gerichtsverfahren. Aber insgesamt ist das der Rahmen. Wir sind ein föderaler Staat und da kann ich nicht die letzte Facette sozusagen schon immer mit absehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir diesen Gleichklang auch immer eingehalten. Und es war auch heute wieder spürbar bei allen unterschiedlichen Vorstellungen. Und ich meine, da hängen so viel Hoffnung, da hängen Existenzen dran, da hängen Menschen dran. Das ist es doch immer wieder sehr, sehr gut, dass wir dann zu einem gemeinsamen Beschluss kommen.
Bei der Schule ist es so, dass wir ja das letzte Mal schon festgehalten haben, dass es da eine Länderkompetenz gibt. Und das haben wir heute auch nochmal miteinander so festgehalten, haben in einer Textpassage allerdings auch festgehalten, dass die Länder in eigener Verantwortung auch die nächsten Schritte des schrittweisen Rückkehrs in den Präsenzunterricht dann formulieren werden. Also es ist ja jetzt, glaube ich, in allen Bundesländern so, dass die Grundschule auch wieder im Präsenzunterricht ist mit den entsprechenden Regeln und Wechselunterricht und alles, was da berücksichtigt werden muss. Auch Abschlussklassen haben ja einige Länder schon wieder reingeholt und wir werden jetzt sehen, wann dann die nächsten Jahrgangsstufen auch möglich sind. Das werden die Länder mit Sicherheit auch aufgrund der eigenen Inzidenzlage entscheiden. Ich kann aber auch sagen, dass es ja wenige Bereiche gibt, wo man viele Dinge auch so gut organisieren kann wie an der Schule. Also es beginnt ja schon mal auch mit diesem entsprechenden Testangebot für die Lehrerinnen und Lehrer und ja demnächst mit den Selbst- oder Eigentests dann auch für die Schülerinnen und Schüler. Wir können auf Abstände achten, auf die Maskenpflicht achten. Wir haben den Wechselunterricht, wir entzerren den Unterrichtsbeginn. Das sind ja doch alles Dinge, die in vielen anderen Bereichen gar nicht so leicht umzusetzen sind und die natürlich weitere Schutzmaßnahmen sind, um die Schule zu einem so sicheren Ort wie nur irgendwie möglich zu machen.
In Anbetracht der Uhrzeit eine kurze letzte Frage, Rena Lehmann, Neue Osnabrücker.
Guten Abend. Die USA haben jetzt ja angekündigt, dass sie ihren Bürgern bis Ende Mai ein Impfangebot machen wollen, also allen Bürgern. Wie realistisch ist es denn, dass es auch in Deutschland doch noch schneller gelingen kann, als bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot zu machen?
Ja, die USA nutzen halt ihre gesamte eigene Produktionskapazität und exportieren keinen Impfstoff. Wir sind auf das angewiesen, was wir sozusagen jetzt vertraglich vereinbart haben, versuchen natürlich so schnell wie möglich an weiteren Impfstoff zu kommen. Es wird sich erheblich steigern und wir werden mal sehen, wie lange wir brauchen, aber zurzeit können wir über das Zugesagte, was wir vertraglich haben, nicht hinaus etwas sagen, weil wir einfach auch aus Europa wird auch exportiert in andere Länder der Welt. Wir haben nicht so ein Exportverbot. Ich halte das unterm Strich auch für richtig. Pfizer produziert in Europa und exportiert dann auch in viele andere Länder der Welt. Und deshalb müssen wir uns jetzt mal mit dem befassen, was wir haben. Und da wollen wir aber die maximale Flexibilität, die maximale Geschwindigkeit, das wird aufwachsen. Und wir haben ja schon gesehen, wie sich seit Anfang Januar die Diskussionen schon verändert haben. Und darüber haben wir ja nun heute auch sehr breit miteinander gesprochen.
Vielen Dank. Die Beschlüsse und auch eine grafische Überblick über die Öffnungsschritte finden Sie auf bundesregierung.de. Gute Nacht.
Gute Nacht und guten Morgen. Gute Nacht.